Heute kommen wir zu dem Kapitel Die fünf Arten des Zen. Die meisten von Ihnen haben das schon gehört, aber wahrscheinlich manches wieder vergessen. Was von diesem Platz aus gesagt wird, sind einführende Unterweisungen und es enthält vieles, was man sich merken sollte. Was in einem Session zum Beispiel von dem Platz dort ausgesagt wird, sind Teisho und damit momentane Anstöße des Bewusstseins gleichsam. Und es ist nicht erforderlich dabei, dass Sie sich das etwa merken sollten. Es wirkt im Moment oder es tut es nicht. Beides ist gleich recht. So, also hier zu unseren einführenden Unterweisungen. Ich werde Ihnen nun die verschiedenen Arten des Zen darlegen. Wenn Sie nicht lernen, sie zu unterscheiden, dürften Sie sich in entscheidenden Punkten irren. So zum Beispiel hinsichtlich der Frage, ob beim Zen Satori notwendig sei oder nicht, ob Zen das gänzliche Fehlen allen diskursiven Denkens bedeute und dergleichen mehr. Die Wahrheit ist, dass es unter den vielen Arten des Zen einige gibt, die tiefgründig sind und andere, die seicht sind. Einige, die zur Erleuchtung führen, und andere, die das nicht tun. Man sagt, dass es zu Buddhas Zeiten 90 oder 95 Schulen der Philosophie und Religion gegeben habe. Sie sehen, es war nie besser. Jede dieser Schulen hatte ihren besonderen Zen-Modus, wobei jeder ein wenig von dem anderen abwich. Naja, solange es überhaupt noch Zen war. Also, alle großen Religionen haben gewisse Züge mit Zen gemeinsam, da jede Religion des Gebets und jedes Gebet geistiger Sammlung bedarf. Ja. Einer meiner Priesterfreunde sagte einmal, für mich ist Zazen die Wurzel allen Gebets. Ja. Die Lehren von Kungtse und Mengtse, Laozi und Zhuangzi, sie alle enthalten einige Zen-Elemente. Ja, dazu ist einiges zu sagen. Laozi und Zhuangzi sind die großen Daoisten. Und als Zen, also Dhyana, von Indien nach China kam, wurde es sehr, ja, ich möchte fast sagen, befruchtet vom Daoismus. Und so viel ich sehen kann, ist das Zen auf Chinesisch Chan, das wir üben, stark vom Daoismus beeinflusst. Sie wissen, Dhyana, Zen kam mit Bodhidharma, dem 28. Patriarchen der indischen Linie im 6. Jahrhundert nach China und dann schließlich noch einmal 600 Jahre später etwa nach Japan. Also, so erstreckt sich Zen auch auf verschiedene Gebiete des Lebens und wir finden es bei dem Teeweg, hier steht Teezeremonie. Das sollte nicht so übersetzt werden. Ich sage Ihnen gleich, warum nicht. Hier beim No, beim Kendo, also dem Schwertweg oder Judo. Alle diese Do sind natürlich das chinesische Dao und das heißt Weg im Sinne des althochdeutschen Zinnern, was auch Weg bedeutet und auch Sinn heißt. Ja. Also wir können nicht übersetzen Teezeremonie oder Blumenstellen oder Schwertkampf. Das ist unser europäisches Bewusstsein, das nur allzu dualistisch ist. Da ist niemand, der mit einem Schwert kämpft. Da ist niemand, der mit einem Objekt etwas tut. Es ist ja gerade das Charakteristikum, dass da eben nur Tee ist, nur Blume, nur Schwert. Und was auch immer es sein mag. So. Also jenseits dieser Subjekt-Objekt-Spaltung. In Japan sind seit der Meiji-Restauration, also seit etwa 100 Jahren, eine Reihe von Lehr- und Schulungsmethoden entstanden, die Zen-Elemente enthalten. Diese Entwicklung setzt sich bis zum heutigen Tage fort. Das ist für uns nicht so wichtig, aber ich lese es Ihnen doch einmal vor. Ich erinnere unter anderem an Okadas System ruhigen Sitzens und Emmas Methode zur Schulung von Geist und Körper. Vor kurzem hat ein gewisser Kenpo Nakamura eine Art indisches Yoga-Zen propagiert. Alle diese verschiedenen Konzentrationsmethoden, schier unbegrenzt an Zahl, finden sich unter dem umfassenden Titel Zen. Ich will hier nicht versuchen, darauf einzugehen, sondern vielmehr über die fünf wichtigsten Kategorien des Zen sprechen, wie sie von Keiho Zenji, einem der frühen Meister in China, klassifiziert wurden und die meiner Ansicht nach noch immer gültig und nützlich sind. Äußerlich gesehen unterscheiden sich diese fünf Arten kaum voneinander. Es gibt vielleicht geringe Abweichungen beim Verschränken der Beine, dem Ineinanderlegen der Hände oder der Regelung des Atems. Das wissen Sie, das ist schon unterschiedlich bei der Soto-Sekte und bei der Rinzai-Sekte. Wir stellen hier etwa die Mitte zwischen Soto und Rinzai dar. Wir benutzen die Koan-Schulung, wie es in der Rinzai-Sekte üblich ist. Wir gehen in einer Gangart beim Kindchen, die etwa zwischen der, kriechenden fast Gangart des Soto und der fast rennenden Gangart des Rinzai liegt. Und so sind es viele Elemente, die teils von dem einen, teils von dem anderen sich ableiten und von unserem großen Vorfahren Harada Daion Roshi, also meinem Urgroßvater in der Zen-Linie, ausgewählt wurden aus dem, was er in beiden Sekten fand. Und diesem Weg folgen wir auch heute hier. Aber allen sind folgende drei Grundelemente gemeinsam: aufrechte Sitzhaltung, Regelung des Atems und geistige Konzentration steht hier, besser wäre Sammlung. Es handelt sich beim Zazen eben nicht um diese scharf und dünn gerichtete Konzentration, die wir bei unseren Studien zum Beispiel anwenden, sondern um Versunkenheit, und das ist etwas sehr anderes. Ohne dass ein Mensch sich konzentrieren kann, wird er schwerlich in tiefe Sammlung gehen können. Aber es ist etwas ganz anderes. In Gehalt und Ziel dieser verschiedenen Arten gibt es jedoch ausgesprochene Unterschiede, die sich besonders Anfänger merken sollten. Diese Unterscheidungen sind wichtig, für Sie, denn sie werden Ihnen helfen, Ihr Ziel klar zu definieren. Nun ja, allzu klar werden wir alle unser Ziel wohl kaum definieren können, weil wir es, auch wenn wir das hören, durchaus nicht wirklich kennen. Wir kennen nur und wissen nur, was wir erlebt haben. Und alles andere ist und bleibt im Hörensagen. Und wir hören so viel, wie unser Bewusstsein aufnehmen kann, wie es unserem Bewusstsein entspricht. Das ist ein Punkt, auf den ich gar nicht oft genug eingehen kann. Auch das erhabenste Buch ist jedermanns Bewusstsein, wenn wir jedermanns Bewusstsein sind. Ja, also weiter hier. Die erste dieser Arten nennen wir Bonpu oder gewöhnliches Zen. Bonpu, wörtliche Übersetzung, ist jedermann, also jedermanns Zen. Im Gegensatz zu den vier anderen, von denen jede als eine besondere Art des Zen aufgefasst werden kann, die in ihrer jeweiligen Eigenart den besonderen Zielen des Einzelnen entspricht. Bonpu Zen ist für alle und jeden, eben jedermann, da es frei von jeglichem philosophischen und religiösen Gehalt ist. Dieses Zen übt man einzig und allein in dem Glauben, dass es die körperliche und geistige Gesundheit fördern kann. Da es fast mit Sicherheit keine nachteiligen Wirkungen hat, kann jedermann es üben, welche Glaubensanschauung er auch haben mag, und selbst dann, wenn er gar keine hat. Ja, nun ja, also, in Europa müsste ich doch wohl die Einschränkung machen, dass zum Beispiel ausgesprochen schizophrene Menschen nicht da Zen sitzen sollten. Ne? Aber durch Bonpu Zen, also jedermanns Zen, werden auf jeden Fall Krankheiten psychosomatischer Art verschwinden und der allgemeine Gesundheitszustand wird sich heben. Ja, das ist alles recht schön und gut, aber im Grunde ist Zen etwas für Menschen, die über eine gewisse Kraft und Stabilität und doch damit Gesundheit verfügen und durchaus nicht etwa ein Mittel, um nun Kranken wieder auf die Beine zu helfen. Wenn ein Arzt einmal dieses Setzen unter seiner Kontrolle als Heilmittel benutzt, das ist etwas anderes. Aber das ist dann nicht im strengen Sinne mehr Zazen. So, wenn man Bonpu Zen übt, so lernt man sich konzentrieren und die seelisch-geistigen Vorgänge überwachen. Die meisten Menschen kommen gar nicht auf den Gedanken, auch nur den Versuch einer solchen seelisch-geistigen Kontrolle zu machen. Leider gehört diese grundsätzliche Schulung nicht zu unserem heutigen Erziehungssystem. Das ist also wohlgemerkt vor einigen Jahrzehnten sogar in Japan gesagt worden. Wie viel weniger gehört es zu unserem europäischen Erziehungssystem? Also, da es nicht unter das, was wir Erwerben von Kenntnissen nennen, fällt. Doch ohne diese Schulung können wir nur schwer behalten, was wir lernen, da wir es auf unrichtige Weise lernen, wobei wir viel Kraft unnütz vergeuden. Ja, das kann man wohl sagen, auch für uns, ganz besonders für uns. Ja, wir sind im Grunde genommen Krüppel, solange wir unsere Gedanken nicht zu zügeln, uns geistig nicht zu sammeln wissen. Ja. Jemand hat mal gesagt, würden Sie mit einer Maschine arbeiten oder mit einem Auto fahren, wenn Sie den Motor nicht abstellen könnten. Also jeder vernünftige Mensch wird natürlich entsetzt sagen, ja natürlich nicht. Aber der gleiche Mensch, dem es so natürlich ist, dass man das nicht tut, weiß gar nicht, dass er die Maschine, mit der er Minute für Minute lebt, gar nicht abstellen kann, nämlich sein Gehirn. Erst wenn wir auf das Kissen kommen, merken wir überhaupt, was da alles los ist. Die meisten Menschen sagen dann, wenn sie mit Sazen oder irgendeiner anderen Schulung der Meditation anfangen, ja, es ist wie verhext, kaum setze ich mich hin, kommen mir 1000 Gedanken. Nein, 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 so ist es nicht, die kommen gar nicht erst, die sind immer da. Nur in dem Moment, da wir zur Ruhe kommen, merken wir erst, was da alles los ist. Ja. Also. Und das ist eins der wichtigsten Ziele. Besonders bedeutsam auch für unseren Alltag, dass wir uns sammeln können. Wenn Sie diese ausgezeichnete Methode, also jedermanns Zen-Bumpu-Zen, geistiger Schulung üben, werden Sie auch merken, dass Sie in zunehmendem Maße Versuchungen widerstehen können, denen Sie bislang erlegen sind, und sich von Bindungen lösen können, denen Sie lange hörig waren. Bereicherung der Persönlichkeit und Stärkung des Charakters folgen unausweichlich, da sich die drei geistig-seelischen Grundelemente Verstand, Gefühl und Wille in Harmonie miteinander entwickeln. Nun ja, also dieser Harmonie geht einiges an Trouble voraus, wie wohl die meisten von Ihnen hier inzwischen erfahren haben dürften. Ne? Ja, an solchen Stellen merkt man immer wieder, wie sehr anders doch Europäer sind als Japaner. Und auch nach einem Kensho ist durchaus nicht etwa nun alles eitel Wonne und Friede. Ach, nein, 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 weit gefehlt. Schade, ich habe dieses Zitat von St. Teresa von Avila nicht mitgebracht, aber ich weiß es etwa auswendig. Teresa von Avila sagt in ihrem Buch Die innere Burg im 5. Kapitel, das heißt also in der 5. Wohnung, die 7. ist die letzte, also letzte und höchste, also in der 5. Wohnung, sagt sie, wenn jemand sagt, dass er, also auf dieser Stufe angekommen, nun also nichts als Frieden und Annehmlichkeit fühlt, von dem würde ich sagen, dass er niemals so weit gekommen ist. Ja, also die Frau spricht mir aus der Seele, so ist es. Das ist in keiner Weise etwa nun alles völlig friedlich. Aber, und hier gibt es ein ganz großes Aber, auch inmitten aller Schwierigkeiten und allen Ringens, geht tief ein Friede durch. Da ist etwas Unwandelbares. Auch während wir im alltäglichen Tumult sind. Ja. Das schreibt natürlich St. Teresa von Avila auch. Das ist also nicht etwa nur meine Hinzufügung. So. Also, wo waren wir denn hier stehen geblieben? Ja, bei der Harmonie. Bei dem quietistischen Sitzen, wie man es im Konfuzianismus geübt hat, scheint man vor allem auf diese Wirkungen geistiger Sammlung Gewicht gelegt zu haben. Es steht jedoch fest, dass Bumpu-Zen, Jedermann-Zen, obgleich es sich weit segensreicher auf die geistige Entwicklung auswirkt als das Lesen zahlloser Bücher über Ethik und Philosophie, die Grundprobleme des Menschen und seiner Beziehung zum Weltall nicht lösen kann. Ja. Warum? Weil es die verblendete Grundvorstellung des Menschen, dass er selbst etwas gänzlich anderes sei als das Weltall, nicht auflösen kann. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger. In unserem Jedermannsbewusstsein haben wir das Gefühl, ich bin hier eine getrennte Wesenheit und alles andere ist da draußen. Und die Sinne funktionieren gleichsam als Brücke für den Verkehr hin und her, über die nun sehen, hören, empfinden und so weiter vor sich gehen. Ja, so ist es eben nicht. Ja. Da draußen ist nichts. In den Wahrnehmungen erschaffen wir uns gleichsam die Welt, ein jeder für sich. Und das wird sehr deutlich, zum Beispiel bei Zeugenaussagen total unbeteiligter und uninteressierter Personen. 10 Leute, alle besten Willens, jeder sagt ganz was anderes. Nein, nein, die lügen nicht. Und die wollen auch gar nichts erreichen, aber sie sehen tatsächlich was ganz Verschiedenes. Oder 10 Leute machen einen einzigen Strich. 10 Striche. Selbst wenn sie festlegen. Bleistift und Senkrechtstrich. 10 verschiedene Striche. Ja, so ist es mit allem. Also. So, also jedermanns Bewusstsein, jedermanns Zen kann dies nicht auflösen. Die zweite der 5 Zen-Arten wird Gedo genannt. Gedo heißt wörtlich übersetzt Weg außerhalb. Ge oder Gai außerhalb, das ist auch das Gai von Gaijin, Ausländer. Und Do wiederum Weg, Dao, Weg außerhalb. Das heißt Lehren folgend, die außerhalb der buddhistischen liegen. Hier haben wir es mit einem Zen zu tun, das zwar in einer Beziehung zu Philosophie und Religion steht, jedoch kein buddhistisches Zen ist. Hindu-Yoga, das kietistische Sitzen im Konfuzianismus und christliche Kontemplationsübungen könnte man auch zur Kategorie des Gedo-Zen zählen. Nun, im Grunde, wir sind hier alle Christen, machen wir hier alle Gedo-Zen. Sie werden später noch hören, wenn wir zu dem Abschnitt über Daijo-Zen kommen. Ich meine, dieses Gedo-Zen ist im Grunde eine ganz andere Art der Klassifizierung als die anderen. Sie können Bompu als Gedo machen, Daijo als Gedo, Saijo so als Gedo und so weiter. Also nachher nochmal dazu. Ein anderes Charakteristikum von Gedo-Zen besteht darin, dass es oft geübt wird, um mancherlei übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten zu entwickeln oder um gewisse außerhalb der Reichweite des normalen Menschen liegende Künste zu meistern. Ein gutes Beispiel dafür bietet Tempo Nakamura, der schon erwähnt wurde. Man sagt, dass er Menschen zum Handeln veranlassen kann, ohne dass er selbst auch nur einen Muskel bewegte oder ein Wort spräche. Das Ziel der Emma-Methode ist es, Kunststücke wie zum Beispiel das Barfußgehen auf scharfen Schwertschneiden fertigzubringen oder das Anstarren von Spatzen, sodass sie gelähmt werden. Das ist ja auch ein... Wehe, wenn sie sowas tun. All diese wunderbaren Heldentaten kommen durch die Entwicklung von Jo-Riki zustande, jene besondere Kraft oder Macht, die sich durch angestrengtes Üben, ich würde sagen durch aufmerksames Üben, bloß nicht so viel Anstrengung, geistiger Sammlung einstellt. Also Jo heißt im Grunde sich entscheiden und Riki ist Kraft. Also, es schließt vor allen Dingen auch Geistesgegenwart ein. Wir haben keine richtige, gute Übersetzung dafür. So allmählich, wenn Sie hier länger sind, werden Sie merken, hoffentlich, was Joriki ist. Aber diese Kraft benutzen wir natürlich nicht für das, was hier wunderbare Heldentaten genannt wird. Ich werde darüber später noch im Einzelnen sprechen. Hier möchte ich nur daran erinnern, dass ein Zen, das einzig und allein die Ausbildung von Jo-Riki um solcher Ziele willen anstrebt, kein buddhistisches Zen ist. Ja, natürlich auch kein christliches. und auch kein hinduistisches und überhaupt kein wahres Zen. Überall werden Sie finden, in West und Ost, in alter Zeit und heute, dass die echten Meister vor diesen Powers warnen, vor dieser Falle, die sie beinhalten. Nicht, dass die Kräfte an sich schlecht sind, aber sie stellen eine außerordentlich gefährliche Falle dar. Ist da alles so interessant, was man alles machen kann? Ja. Und darüber wird das wichtigste Ziel vergessen. Und man hängt darin fest. Auch in neuerer Zeit, in solchen Büchern wie den von Castaneda zum Beispiel, finden Sie dieses Aufmerksammachen auf diese große Gefahr der Powers. Also, und ich erinnere Sie noch einmal daran, dass Sri Ramana Maharshi, als in seiner Gegenwart über Television, natürlich nicht mit einem Apparat, und Telepathie und dergleichen gesprochen wurde, gesagt hat, naja, was ist der Unterschied schon zwischen Fernsehen und Nachsehen? Ja, eben. Alles phänomenal. Bleibt im Phänomenalen stecken. Also, letzten Endes nicht wichtig und nicht interessant. So, weiter im Text. Ein weiteres Ziel des Gedo Zen ist die Wiedergeburt in verschiedenen Himmeln. Gewisse Hindu-Sekten üben Zen, um im Himmel wiedergeboren zu werden. Das ist nicht das Ziel des Zen-Buddhismus, obgleich der Zen-Buddhismus an der Vorstellung verschiedener Himmelssphäre nichts auszusetzen hat und ebenso wenig an dem Glauben, dass man dort aufgrund der 10 Arten verdienstvoller Werke wiedergeboren werden kann, verlangt ihn selbst doch nicht danach. Die Bedingungen dort im Himmel sind bei weitem zu angenehm und bequem und so kann man nur allzu leicht dazu verführt werden, von Sazen abzulassen. Das gilt natürlich durchaus nicht nur für irgendeine Himmelssphäre, sondern auch für unseren Alltag. Wenn es allzu bequem ist und alles allzu einfach und glücklich dahin geht, dann fehlt uns die Aufladung. Ja. Und hier an dieser Stelle ist es vielleicht gut, einmal zu sagen, dass im Grunde alle unsere Schwierigkeiten von uns gewünscht werden. Ja. So sehr sich auch unser Oberflächenbewusstsein dagegen sträuben mag, unser tiefster Wille, unser tiefes Bewusstsein will eben genau die Schwierigkeiten als Herausforderung. Und damit zum Heil zu unserer Entwicklung. Ja. Und das anzuerkennen ist enorm wichtig. Und auf diesem Zen-Weg, wie auf allen echten Wegen, wird langsam, langsam unser widerspenstiges Oberflächenbewusstsein in diese Tiefen eingeschmolzen. Und schließlich einmal kommen wir dann wohl dazu, den Willen Gottes zu tun, wie es im Christentum heißt. Und das ist nichts anderes, als eben in Übereinstimmung mit diesem tiefsten Wollen zu kommen. Ja, also weiter hier. Im Übrigen kann man, wenn unsere Verdienste im Himmel abgegolten sind, nur allzu leicht wieder in der Hölle landen. Deshalb halten es Zen-Buddhisten für erstrebenswerter, in die Welt der Menschen hineingeboren zu werden und dort Sazen zu üben mit dem Ziel, ein Buddha zu werden. Also noch ein Wort zu Himmel und Hölle, das klingt so, als wären das bestimmte Gegenden. Ja, so ist es natürlich nicht. Es sind Bewusstseinszustände, allerdings Bewusstseinszustände, die genauso sich manifestieren, wie sich die Welt unseres Jedermannsbewusstseins manifestiert. Ja. Und wir brauchen auch gar nicht auf unseren Tod etwa zu warten, um in Himmel oder Hölle zu kommen. Das weiß doch ein jeder. Einen Tag ist er schier im Himmel. Und eine winzige Änderung des Bewusstseins und wutsch, 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 sind wir schon wieder in der Hölle. Das geht sehr fix. Umgekehrt dauert es meist etwas länger. Ja, also, ja. Vielleicht ist hier auch schon der Platz, einmal, ja, auf die Frage der Wiedergeburt einzugehen. Im Christentum glauben wir nicht an Wiedergeburt. Und immer wieder wird von christlicher Seite betont, dass das doch ein großer Gegensatz sei zu dem Glauben an das ewige Leben in unserer Religion. Ich glaube, dass das gar kein Gegensatz ist. Schauen Sie. Leben und Tod sind nicht so getrennt, wie wir gemeinhin meinen. Und was wäre das für eine ewige Seligkeit, wenn sie einen Anfang hat? Etwas, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Das Ewige ist eben ewig und durchgehend. Und was dieses ewig überhaupt, ja, bedeutet, beinhaltet, umgreift, beginnen wir überhaupt erst mit einem ersten Durchbruch, also Kensho genannt, ein ganz klein wenig zu ahnen. In unserem Jedermannsbewusstsein ist es völlig unbegreiflich. Völlig. Ja. Ewig. Ewiges ist nicht etwa der Quantität nach etwas anderes als Zeitliches, sondern der Qualität. Die ewige Seligkeit ist jetzt und hier. Nur, leider sind wir in unserer furchtbaren Verblendung außerstande, das zu erleben. Ja. So ist es.